Zur Sendung Spiritualität bei Radio Horeb und Radio Maria begrüßt Sie am heutigen Tag Nikolaus Albert. Sie dürfen sich heute wieder auf einige Gedanken über einen Kernpunkt des Evangeliums freuen. Und zwar geht es heute wieder um das Thema Jüngerschaft und Nachfolge. Gemeinsam mit Pater Dr. Josef Weber von den Salesianern Don Boscos werden wir das Markus-Evangelium betrachten und uns dem zweiten Teil heute widmen, und zwar der Wahl der 12 und der Aussendung der 12. Pater Dr. Josef Weber ist Dozent für christliche Spiritualität und biblische Theologie in Benediktbeuern, und ich möchte ihn an dieser Stelle herzlich begrüßen.
Grüß Gott.
Ja, Pater Dr. Josef Weber, nachdem Sie gestern den ersten Teil dieser Sendereihe besprochen haben, und zwar die Wahl der ersten Jünger, kommen wir heute zu dem Thema die Wahl der 12 und die Aussendung der 12, und wir freuen uns auf die Gedanken, die Sie uns mitteilen wollen.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie wieder herzlich begrüßen zu unserem zweiten Teil der Meditation durch das Markus-Evangelium. Wie ich Ihnen gestern schon gesagt habe, wollen wir jene Stellen, jene Perikopen herausgreifen, wo Jesus mit den 12 Jüngern zusammen ist. Und wie wir gerade einleitend gehört haben, wollen wir uns zwei solchen Stellen heute wieder zuwenden. Wenn Sie zu Hause mitlesen wollen, können Sie das gerne machen. Sie finden die erste Stelle im Markus-Evangelium, Kapitel 3, Vers 13 bis 19. Und diese Stelle ist überschrieben mit die Wahl der 12. Ich darf Ihnen zunächst einmal diese Stelle vorlesen. Jesus stieg auf einen Berg und rief die zu sich, die er erwählt hatte, und sie kamen zu ihm. Und er setzte 12 ein, die er bei sich haben und die er dann aussenden wollte, damit sie predigten und mit seiner Vollmacht Dämonen austrieben. Die 12, die er einsetzte, waren Petrus, diesen Namen gab er dem Simon, Jakobus, der Sohn des Zebedäus, und Johannes, der Bruder des Jakobus, ihnen gab er den Beinamen Boanerges, das heißt Donnersöhne, dazu Andreas, Philippus, Bartholomäus, Matthäus, Thomas, Jakobus, der Sohn des Alpheus, Thaddäus, Simon Kananäus und Judas Iskariot, der ihn dann verraten hat. Beginnen wir also wieder ganz von vorne. Die Perikope wird eingeleitet mit dem Hinweis auf den geografischen Ort, wo Jesus mit den 12 zusammen ist. Jesus stieg auf einem Berg. Damit ist also der Ort angedeutet, auf dem Jesus die 12 zu sich ruft. Wir haben gestern nur die Berufungserzählung von 4 Jüngern gehört, nämlich von den beiden Brüderpaaren Simon und Andreas und Jakobus und Johannes. Im zweiten Kapitel wird uns dann auch die Berufung des Levi geschildert, der mit großer Wahrscheinlichkeit identisch ist mit dem Evangelisten Matthäus. Und hier heute im dritten Kapitel sind diese 12 Männer, die er aus dem Volk berufen hat, also schon bei ihm. Und er möchte sie nun zu einer festen Gemeinschaft zusammenschweißen, die bisher noch nie existiert hat. Und diese Gemeinschaft wird er mit dem Namen betrauen, die 12. Jesus stieg auf einem Berg. Dem Berg kommt in der Bibel immer, kommen zwei Aspekte zu. Auf der einen Seite ist der Berg immer der Ort der Einsamkeit. Jesus hat sich oft auf einen Berg zurückgezogen, um mit seinem himmlischen Vater allein zu sein, um in der Nacht zu beten. Berge sind immer Orte der Einsamkeit. Berge sind aber auch immer Orte der besonderen Gottesbeziehung. Das sehen wir bei uns schon, weil wir auf fast allen Bergen ein Gipfelkreuz aufgestellt haben. Topologische Hinweise markieren das Markus-Evangelium sehr oft am Beginn einer neuen Perikope. Das haben wir auch gestern gemerkt. Die Jüngerberufung hat eine sehr schöne Kulisse stattgefunden, nämlich am See von Galiläa. Und heute befinden wir uns also auf einem Berg. Markus legt immer besonderen Wert auf angemessene Schauplätze. Berge spielen in der Bibel eine große Rolle. Schon im Alten Testament soll Abraham seinen Sohn Isaak auf dem Berg Moria opfern. Mose erhält auf dem Berg Sinai die Gesetzestafel. Für Elia ist der Berg Rücken Karmel 40 Kilometer lang der Ort seiner Sendung. Auf dem Berg Sion befand sich die Bundeslade. Auch im Neuen Testament kennen wir solche Berge, wie zum Beispiel den Berg der Versuchung Jesu oder auch den Berg der Seligpreisungen, den Berg der Verklärung, der als Tabor ausgewiesen wird, den Ölberg und schließlich natürlich auch den Berg Golgotha. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, es hat manchmal den Eindruck, als würde sich unser Leben zwischen zwei Bergen hin und her bewegen. Auf der einen Seite dieser Berg der Verklärung, dieser Berg Tabor, wo Petrus sagt, hier ist es gut, hier lasst uns drei Hütten bauen. Wenn alles in unserem Leben in Ordnung ist, wenn wir glücklich sind, wenn wir zufrieden sind, dann fühlen wir uns so wie Petrus und die anderen beiden Jünger auf diesem Berg der Verklärung. Aber da gibt es auch den anderen Berg, den Berg Golgotha, auf dem Jesus in die Finsternis hinausgeschrien hat: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Manchmal geht es uns sehr gut, manchmal wissen wir aber auch nicht mehr weiter. Aber auf beiden Bergen, sowohl auf dem Berg Tabor wie auch auf dem Berg Golgotha, ist Jesus gegenwärtig. Und da dürfen wir auch in unserem Leben vertrauen, dass er immer bei uns ist. Ob es uns gut geht, ob wir glücklich sind oder ob wir Schweres zu tragen haben, ob wir ein schweres Kreuz zum Beispiel zu tragen haben. In unserem Text heißt es dann weiter, er rief die zu sich, die er erwählt hatte, und sie kamen zu ihm. Das, wenn wir wörtlich nehmen würden, dann würden wir sagen, ja, waren die nicht bei ihm? Doch, sie sind bei ihm gewesen. Wir haben es hier mit einer literarischen Eigenheit des Markus-Evangeliums zu tun und diese Eigenheit wird uns noch öfters begegnen. Er rief die 12 zu sich, die er erwählt hatte, und sie kamen zu ihm. So leitet Markus, der Evangelist, immer jene Stellen ein, wo Jesus mit den 12 allein ist. Er möchte damit sozusagen den Leser hinweisen, spitzt eure Ohren, jetzt kommt etwas zum Thema Jüngerschaft und Nachfolge. Jetzt kommt etwas zum Thema christliches Leben. Jetzt kommt etwas zum Thema, wie wir unser Leben geistlich leben können. Und so finden wir eben auch hier diese Einleitung. Er rief die 12 zu sich, die er erwählt hatte, und sie kamen zu ihm. Es geht also nicht um menschliche Qualitäten. Er hat sie nicht gerufen, weil sie besondere Voraussetzungen, besondere Fähigkeiten hätten, sondern er hat sie berufen aus freier Souveränität heraus. Und sie kamen zu ihm. Das ist wieder die Bewegung zu Jesus hin. Der Berufene, der Getaufte, ist immer und immer wieder auf dem Weg zu Jesus hin. Dieses Abercheste pros, zu jemanden hingehen, zu Jesus hingehen, ist ein Lieblingswort des Markus. Auch das wird uns doch an mehreren Stellen begegnen. Sie kamen zu ihm. Das Verhältnis zwischen Jesus und den 12 ist also eine innere Beziehung. Sie vollzieht sich aber ganz in äußeren Vorgängen. Es ist nicht nur eine Freundschaft über mehrere Kilometer hinweg, sondern es ist ein Bei-Jesus-Sein, ganz konkret mit ihm den Weg zu gehen. Wir können also zunächst einmal zusammenfassen, dass das Verhältnis zwischen Jesus und den 12 Jüngern von der absoluten Souveränität Jesu beherrscht ist. Es ist nicht ein partnerschaftliches Verhältnis zwischen Gleichgestellten sozusagen. Deutlich zeigt es die Verteilung der Verben, wo es immer wieder heißt, er rief sie zu sich, er ergreift die Initiative. Und dieses Verhältnis zwischen Jesus und den 12 ist nicht angesiedelt fernab vom Volk, sondern mitten im Volk. Ihre Berufung wird es sein, ins Volk hineinzugehen, das Volk genauso zu lehren, wie es Jesus gelehrt hat, Kranke genauso zu heilen, wie es Jesus getan hat. Er sondert also seine Jünger nicht vom Volk ab, sondern ganz im Gegenteil, er schickt sie mitten in das Volk hinein. Und dieses Verhältnis, wie gesagt, ist auch von äußerlicher Art. Es ist eine physische Gegenwart der Zwölf. Sie sind wirklich bei ihm. Sie sind sichtbar bei ihm, greifbar, irdisch gegenwärtig bei ihm. Es ist nicht nur ein spiritueller Vorgang, dass man sich mit jemandem einfach verbunden fühlt, verbunden weiß, sondern sie gehören zu Jesus, wie wir gestern gehört haben. Jüngerberufung heißt Lebensgemeinschaft, Leidens-, Todes- und Auferstehungsgemeinschaft mit Christus zu haben. In unserem Abschnitt lesen wir dann die Verse 14 und 15. Und er setzte 12 ein, die er bei sich haben und die er dann aussenden wollte, damit sie predigten und mit seiner Vollmacht Dämonen austrieben. Und er setzte 12 ein. Im Griechischen heißt es hier, er machte sie zu 12. Da steht das kleine griechische Wörtchen epoiesan, er machte sie. Wenn dieses Wort von Jesus oder von Gott ausgesagt wird, dann wird immer etwas Neues geschaffen. Wir haben dieses kleine Wörtchen schon auf der ersten Seite der Bibel, wo es heißt, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Am Anfang machte Gott Himmel und Erde. Und wenn es hier heißt, und er machte sie zu 12, in der Einheitsübersetzung heißt es, er setzte 12 ein, er machte sie zum 12, dann wird hier eine Neuschöpfung damit ausgesagt, 12 Männer, die es so in dieser Art bisher noch nicht gegeben hat. Jesus steht also im Mittelpunkt dieses Tuns. Er ist der völlige Souverän. Die 12 sind seine Schöpfung. In allem, was sie tun und was sie sind, werden sie von nun ab von ihm abhängig sein. Die Zahl 12 erinnert uns natürlich auch an die 12 Stämme des Alten Testaments, die das Volk Israel versinnbilden, und die 12er Zahl im Neuen Testament, die 12 Jünger, 12 Apostel dann genannt im Matthäus-Evangelium. Auf sie wird Jesus seine Kirche gründen. Er setzte 12 ein, die er bei sich haben und die er dann aussenden wollte, damit sie predigten und mit seiner Vollmacht Dämonen austrieben. Das erste ist einmal, damit er die er bei sich haben wollte. Das ist leider in unserer Einheitsübersetzung sehr blass ausgedrückt, sehr kraftlos ausgedrückt. Da steckt viel mehr dahinter im griechischen Original. Es gibt im Griechischen insgesamt 4 Wörter für das Wort Liebe. 3 davon kennen Sie. Das erste Wort heißt Eros. Das ist eine sehr positiv besetzte Form der Liebe, eine leidenschaftliche Form der Liebe. Das zweite Wort heißt Philia. Das ist die freundschaftliche Liebe. Der Philanthrop ist der Freund der Menschen sozusagen. Das dritte Wort heißt dann Agape, das kennen wir von unseren Zusammenkünften, wenn wir nach Gottesdiensten oft noch zusammenbleiben und Agape halten, das heißt dann Liebesmahl sozusagen. Und dann gibt es noch einen 4. Ausdruck. Das ist kein Substantiv, sondern das ist eine Phrase. Und diese Phrase heißt im Griechischen Einai met autou, mit jemandem sein. Dieses Wort kommt im Markus-Evangelium nur an 2 Stellen vor und bezeichnet die innigste Verbindung zwischen 2 Menschen. Wir müssten diese Stelle also hier wörtlich übersetzen, und er machte sie zu 12, damit sie auf Gedeih und Verderb mit ihm seien, damit sie für immer mit ihm seien. Es gibt keinen stärkenden Ausdruck der Verbindung zwischen 2 Menschen als dieses Ene mit Autu, das auch in Kapitel 14, Vers 67 vorkommt im Markus-Evangelium. Wir erinnern uns an den Vorhof des Tempels, wo Jesus gefangen genommen worden ist, wo Petrus sich an einem Kohlenfeuer wärmt und wo eine Magd an ihn herantritt und sagt, bist nicht auch du einer, der mit diesem Jesus war? Sie sagt nicht, bist nicht auch du einer, den ich einmal mit diesem Jesus herumlaufen habe gesehen? Nein, diese Magd sagt, bist nicht auch du einer, der alles auf diesen Jesus gesetzt hat, der sein ganzes Leben diesem Jesus verschrieben hat sozusagen. Du warst doch mit diesem Jesus aus Nazareth. Und die ausweichende Antwort des Petrus, ich kenne diesen Menschen nicht, bezieht sich somit auf die ganze Geschichte mit Jesus, auf seine Berufung. Er leugnet seine ganze Biografie mit Jesus. Diese Tragweite wird uns erst bewusst durch dieses kleine Wörtchen, einei mit autou, mit Jesus sein, damit sie bei ihm sein und dir dann aussenden wollte, damit sie predigten und mit seiner Vollmacht Dämonen austrieben. Die Reihenfolge hier ist wichtig. Das bei ihm sein, das bei Jesus sein, ist Voraussetzung für das Apostolat der Jünger. Das gilt auch für uns, liebe Hörerinnen und Hörer. Das bei Jesus sein, in ihm bewegen wir uns, in ihm sind wir. Oder wie es Johannes sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, ohne mich vermögt ihr nichts zu tun. Diese innigste Verbindung mit Jesus befähigt uns erst, als Christen in dieser Welt zu leben, als Christen in dieser Welt auch Christus zu verkündigen, mehr durch unser Leben als vielleicht durch Worte. Denn es kommt heute darauf an, dass wir Christen eine lebendige Bibel sind für jene, die die Gedruckte nicht mehr lesen oder nicht mehr verstehen. Dieses Mit-ihm-Sein ist also die unabdingbare Voraussetzung, damit wir dann ausgesendet werden können oder wie es hier bei den Jüngern heißt, damit sie predigten und mit seiner Vollmacht Dämonen austreiben. Nur wer bei Jesus ist, kann von Jesus ausgeschickt werden, hinein in die Familie, hinein in die Arbeit, hinein in den Urlaub. Wir können uns als Christen nur bewähren, wenn wir mit Christus verbunden sind. Die er dann aussenden wollte. Was ist hier dieser Auftrag, den er ihnen mitgibt? Hier ist er zunächst einmal ein zweifacher. In der nächsten Perikope dann, bei der Aussendung der Zwölf, kommt noch ein drittes Glied dazu. Damit sie predigten. Predigen heißt im Griechischen Kerysein, das Kerygma ist die Auslegung, die Predigt. Das heißt, das ist die ureigenste Tätigkeit Jesu während seines irdischen Wirkens. Er predigt, er verkündet das Wort vom Reich Gottes, er erzählt uns von seinem Vater im Himmel, er bringt uns ganz viele Gleichnisse. Verkündigen ist auch heute eine zentrale Aufgabe der Kirche. Und dann heißt es, und damit sie mit seiner Vollmacht Dämonen austrieben. Da fragen wir uns natürlich, gibt es heute überhaupt noch Dämonen? Oder ist das nicht ein Relikt aus dem Mittelalter oder so, wie es oft heißt? Nein, liebe Schwestern und Brüder, es gibt diese Dämonen und diese Mächte der Finsternis, diese zerstörerischen Mächte, sie wirken mitten unter uns. Zur Teilnahme an der Sendung Jesu gehört für Markus auch die exorzistische Vollmacht. Jesu erste Wunderheilung im Markus-Evangelium besteht in der Austreibung eines unreinen Geistes. Wir haben in keinem Evangelium so viele Dämonenaustreibungen wie im Markus-Evangelium, weil Markus Jesus ausweisen möchte als den wahren Messias, als den wahren Sohn Gottes. Und nur der wahre Messias hat die Möglichkeit, hat die Gewalt, hat die Vollmacht, sich über die Mächte der Unterwelt hinwegzusetzen, ja sie sogar zu brechen. Dies aber ist auch da heute der Kirche anheimgegeben. Auch sie hat diesen Auftrag, Dämonen auszutreiben. Und hier steht ein Wörtchen dabei, das wir nicht überlesen dürfen, mit seiner Vollmacht Dämonen auszutreiben. Das griechische Wort für Vollmacht heißt Exousia, das heißt aus dem Sein Jesu heraus. Der Mensch, ein Priester, ist nicht fähig, Dämonen auszutreiben. Er muss sich auf den Namen Jesu berufen. Im Namen Jesu befehle ich dir, verlass diesen Menschen. Imperativ befehle ich dir. Das ist also wichtig. Und damit werden auch die Jünger betraut. Wir werden es dann im nächsten Abschnitt noch einmal darauf zu sprechen kommen. Wenn wir diese beiden Verse 14 und 15 ganz kurz zusammenfassen, dann können wir also sagen, der Herr sendet seine Jünger aus mitten unter das Volk. Er beruft sie nicht, damit sie ihre Schäfchen im Trockenen haben sozusagen, sondern er beruft sie, damit sie ausgesandt werden. Jede Berufung ist mit einer Sendung verbunden. Dem Herrenrecht des Herbeirufens entspricht das Herrenrecht des Aussendens. Sie ihrerseits sind von dem Sendenden, das heißt von Christus, so abhängig, dass sie nur als Gesendete wirken können, nur in seinem Auftrag, nur in seinem Namen wirken können. Machtvolles Verkünden und Dämonen austreiben kennzeichnet also das programmatische Anfangswirken Jesu. Die Aufgabe der Zwölf ist damit identisch. Ihr Wirken ist die Fortführung seines Wirkens in voller Abhängigkeit von ihm. Markus unterstreicht, dass die Zwölf tatsächlich in dieser Weise wirksam geworden sind. Und wie gesagt, es wird noch einmal stark herausgestellt, dass zum Austreiben der Dämonen die Bevollmächtigung Jesu notwendig ist, dass man sich auf seinen Namen, auf seine Vollmacht berufen muss. Das Mit ihm sein und das Ausgesendet werden sind also aufeinander bezogen. Das Mit ihm sein befähigt sie erst zur Fortführung des Wirkens Jesu. Alles ist konzentriert auf die Person Jesu hin. In seiner Gegenwart sollen sie sich aufhalten. Von ihm empfangen sie die Sendung, von ihm empfangen sie die Vollmacht, den Inhalt und die Befähigung, Frohbotschaft zu verkünden und Dämonen auszutreiben. Wir lesen in unserer Stelle nun weiter den Vers 16. Die Zwölf, die er einsetzte, waren Petrus. Diesen Beinamen gab er dem Simon. Der erste also, der genannt wird, ist Simon Petrus. Die Verleihung eines neuen Namens, dass hier ein neuer Name gegeben wird, ist ein vertrautes Motiv schon im Alten Testament. Wir kennen diese Motive. Aus einem Abraham wird ein Abraham, aus einer Sarai wird im Alten Testament eine Sarah, aus einem Jakob wird ein Israel. Das heißt also, wenn ein Mensch einen neuen Namen bekommt, dann ist er sozusagen eine Neuschöpfung. In den traditionellen Orden bei uns wird noch ein Ordensname verliehen. Man bleibt also nicht beim bürgerlichen Namen, sondern es wird ein neuer Name, ein Ordensname gegeben, als Zeichen dafür, dass man eine Neuschöpfung ist in Christus. Und so wird aus einem Simon ein Petros, ein Fels, wie es hier heißt, diesen Beinamen gab er dem Simon. Dann folgen die Söhne des Zebedäus, Jakobus, der Sohn des Zebedäus, und Johannes, der Bruder des Jakobus. Sehr kompliziert ausgedrückt, komplizierter könnte man es nicht mehr beschreiben. Markus hätte einfach schreiben können, Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus. Aber warum so einfach, wenn es auch kompliziert geht? Jakobus, der Sohn des Zebedäus, und Johannes, der Bruder des Jakobus. Ihnen gab er den Beinamen Boanerges, das heißt Donnersöhne. Dieser Beiname ist jetzt nicht eine Neuschöpfung, wie bei Petrus, sondern im Griechischen steht dafür das Wort Beiname, Spitzname sozusagen. Diese Männer, diese Söhne des Zebedäus, die haben also nicht Sägespäne in den Adern gehabt, sondern Pfeffer wahrscheinlich, sonst hätte sie Jesus nicht Donnersöhne genannt. Sie sind also nicht jene Softies, wie sie in der Kunst manchmal dargestellt werden. Vor allem Johannes, dieser holde junge Mann, der an der Seite Jesu geruht hat. Nein, auch dieser Johannes, auch wenn er der Lieblingsjünger Jesu war, und Jakobus, sie haben Power gehabt, sie haben sich voll und ganz für Jesus eingesetzt. Weiters heißt es dann in der Zwölferliste, Jakobus, den Sohn des Dazu Andreas, das ist ein griechischer Name, heißt der Tapfere, der Mutige. Philippos ist der Pferdefreund. Philippos, Philos ist der Freund. Hippos das Pferd, also der Pferdefreund. Der nächste ist dann Bartholomäus. Das ist einer von der Scholle. Wörtlich übersetzt heißt Bartholomäus der Furchenzieher, Sohn eines Furchenziehers. Er kommt also vom Ackerbau her. Als nächster wird genannt Matthäus. Das dürfte unser Levi vom zweiten Kapitel sein, den er vom Zoll weggerufen hat. Thomas, der ungläubige Thomas. Jakobus, der Sohn des Alpheus, im Unterschied zu Jakobus, der Sohn des Zebedäus. Thaddäus, der sonst eigentlich kaum mehr auftaucht in den Evangelien. Ein interessanter Mann ist dann noch Simon Kananäus, das heißt also wörtlich übersetzt Simon aus Kana in Galiläa. Im Matthäus-Evangelium heißt er Simon der Zelot. Das ist also ein gefährlicher Bursche gewesen sozusagen, denn die Zeloten, die haben versucht, mit Waffengewalt die Römer aus dem Land zu vertreiben. Das wird also, wir würden ihn also als Freischärler, wenn nicht sogar als Terroristen bezeichnen. Es sind also sehr unterschiedliche Menschen, die er hier in seine Nachfolge ruft. Und der letzte, der hier genannt wird, auch ihm kommt eine besondere Stellung zu, wenngleich auch eine sehr unrühmliche. Und Judas Iskariot, der ihn dann verraten hat. Judas Iskariot, der ihn dann verraten hat. Damit wird schon ein Ausblick gegeben auf das 14. Kapitel, wo dieser Judas Jesus verraten wird. Und dieser Judas Iskariot, ihm kommt eine sehr unrühmliche Rolle zu. Aber es muss eine freie Entscheidung dieses Apostels gewesen sein. Denn im 14. Kapitel sagt Jesus über ihn, für ihn wäre es besser, er wäre nie geboren worden. Iskariot, Ish, heißt im Hebräischen der Mann. Kariot ist ein Ort südlich von Jerusalem, in der Nähe von Hebron gelegen, heute längst von der Landkarte verschwunden. Wörtlich übersetzt heißt also Judas Iskariot, Judas der Mann aus Kariot. Wenn das so stimmt, dann ist Judas der Einzige, der vom Süden unten kommt, von Judäa unten kommt. Alle anderen Apostel kommen aus dem Norden, aus Galiläa. Judas Iskariot, der ihn dann verraten hat. Das griechische Wort für verraten heißt paradidonai. Und das heißt wörtlich übersetzt, sich von Jesus wegbewegen. Wer sich von Jesus eigenmächtig ohne Auftrag wegbewegt, der verrät ihn. Dieses Wegbewegen wird Judas Iskariot dann im 14. Kapitel vollziehen, sozusagen, wenn es dann heißt, in Kapitel 14, Vers 10, Judas Iskariot, einer der 12, ging zu den hohen Priestern. Er wollte Jesus an sie ausliefern. Er geht weg von Jesus. Er verabschiedet sich aus dem Abendmahlsaal. An diesem Abend vor dem Leiden Jesu wird er Jesus ausliefern an jene, die Macht, zumindest irdische Macht über ihn haben, die hohen Priester, die Schriftgelehrten und die Pharisäer und die Ältesten. Dieses Ausliefern macht uns sehr nachdenklich, denn damit ist natürlich auch angesagt, dass die Möglichkeit des Scheiterns immer gegeben ist. Darauf haben wir gestern schon hingewiesen. Und auch heute begegnet uns diese Tatsache wieder, obwohl wir getauft sind und obwohl uns in der Taufe alle Gnaden geschenkt worden sind, die wir brauchen für unser ganzes Leben, haben wir als Christen auch die Möglichkeit, uns von Jesus immer wieder wegzubewegen. Wegbewegen, paradidonai, verraten. Es ist die genau gegenteilige Bewegung zur Berufung. Denn bei der Berufungserzählung gestern haben wir gehört, kommt her, folgt mir nach. Das ist die Richtung zu Jesus hin. Sie gehen auf Jesus zu. Und wer sich von Jesus wieder wegbewegt, eigenmächtig, der verrät ihn, wie wir es hier bei Judas Iskariot haben. Zusammenfassend können wir also sagen, zur Zeit, da Markus sein Evangelium schrieb, da existierte der Zwölferkreis nicht mehr. Geschichtlich ist er bereits Vergangenheit. Wenn nun der Evangelist von dieser Größe uns berichtet, so unterstreicht er ihre Bedeutung für die Kirche und bestätigt das Zeugnis des alten Kerygmas. Markus weiß sogar, die Zwölf namentlich anzuführen. Sie verkörpern also nicht bloß eine Idee, sondern stellen eine konkrete Größe dar, die in einer bestimmten geschichtlichen Zeit wirksam gewesen ist. Deutlicher als alle anderen Quellen von den anderen Evangelien führt Markus die Autorität der Zwölf direkt auf Jesus zurück. Er beruft diese Männer, er sendet diese Männer aus, nachdem er sie zu einer Gemeinschaft zusammengeschweißt hat. Die Zwölf sind Jünger Jesu und nicht nur Statisten seiner Geschichte. Er schickt sie in das Volk hinein, er sondert sie nicht ab. Sie sind also keine Sekte, sie sind keine Elitegruppe, die mit dem Volk nichts zu tun hat. Nein, sie gehören zum Volk, sie sind für das Volk bestimmt. Soweit also ein erster Hinweis zu unserem Abschnitt, die Wahl der Zwölf im dritten Kapitel. Wir hören nun einige Takte Musik und wenden uns dann dem nächsten Abschnitt der nächsten Perikope zu.
Sie hören die Sendung Spiritualität hier bei Radio Horeb und Radio Maria und wir widmen uns heute einem Kerngedanken des Evangeliums, und zwar Jüngerschaft und Nachfolge, und betrachten dabei das Markus-Evangelium. Ich bin verbunden mit Pater Dr. Josef Weber. Er ist Salesianer Don Boscos und Dozent für christliche Spiritualität und biblische Theologie. Und nachdem er uns heute schon etwas über die Wahl der Zwölf gesagt hat, dass im dritten Kapitel die Verse 13 bis 19 des Markus-Evangeliums beschrieben wird, kommen wir nun zum Thema die Aussendung der Zwölf. Pater Weber, ich gebe Ihnen damit wieder das Wort und freue mich auf die weiteren Gedanken.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wie gesagt, wollen wir uns nun dem sechsten Kapitel zuwenden, konkret Kapitel 6, Vers 6b bis 13. Und diese Perikope ist überschrieben, die Aussendung der Zwölf Jünger. Ich darf sie Ihnen zunächst einmal insgesamt vorlesen. Jesus zog durch die benachbarten Dörfer und lehrte. Er rief die Zwölf zu sich und sandte sie aus, jeweils zwei zusammen. Er gab ihnen die Vollmacht, die unreinen Geister auszutreiben. Und er gebot ihnen, außer einem Wanderstab nichts auf dem Weg mitzunehmen. Kein Brot, keine Vorratstasche, kein Geld im Gürtel, kein zweites Hemd und an den Füßen nur Sandalen. Und er sagte zu ihnen, bleibt in dem Haus, in dem ihr einkehrt, bis ihr den Ort wieder verlasst. Wenn man euch aber in einem Ort nicht aufnimmt und euch nicht hören will, dann geht weiter und schüttelt den Staub von euren Füßen zum Zeugnis gegen sie. Die Zwölf machten sich auf den Weg und riefen die Menschen zur Umkehr auf. Sie trieben viele Dämonen aus und salbten viele Kranke mit Öl und heilten sie. Wenn wir so einen Abschnitt richtig ausdeuten wollen, dann schauen wir immer zunächst einmal, in welchen Kontext er eingebettet ist. Vor unserem Abschnitt wird Jesus in seiner Heimat abgelehnt. Von den Menschen, die natürlicherweise eigentlich am nächsten stehen müssten. Es heißt hier in Kapitel 6, Vers 3, sie nahmen Anstoß an ihm und lehnten ihn ab. Da sagte Jesus, nirgends hat ein Prophet so wenig Ansehen wie in seiner Heimat, bei seinen Verwandten und in seiner Familie. Jesus wird also abgelehnt. Wenn wir die Perikope anschauen, die nach dieser Aussendung der Zwölf folgt, das ist dann die Enthauptung Johannes des Täufers. Wir können also sagen, immer wenn Menschen am Werk sind oder oft wenn Menschen am Werk sind, dann geschieht Unheilsgeschichte. Wie Nazareth, wo er abgelehnt wird. wie bei Johannes den Täufer, der enthauptet wird. Das sind Menschen am Werk, Herodes, Herodias, Salome und so weiter. Sie entscheiden über das Schicksal dieses Propheten Johannes des Täufers. Und mitten hinein setzt Jesus wieder einen Neuanfang. Er zog durch die benachbarten Dörfer, er lehrt sie, er rief die 12 zusammen, er gab ihnen die Vollmacht, er gebietet ihnen, nichts auf dem Weg mitzunehmen, er sagt zu ihnen, bleibt in dem Haus. Alle Initiative geht von Jesus aus. Wenn Jesus am Werk ist, wenn die Initiative von Jesus ausgeht, dann geschieht Heilsgeschichte. Und so einen Abschnitt haben wir jetzt vor uns und den wollen wir etwas näher betrachten. Er beginnt also mit dem Hinweis, Jesus zog durch die benachbarten Dörfer und lehrte. Es wird Jesu ureigenste Tätigkeit angesagt hier. Er bezog durch den benachbarten Dörfer. Genauer werden sie nicht beschrieben. Wir sind also oben im Land, in Galiläa, in seiner Heimat. Da ist er unterwegs und unterrichtet und lehrt die Menschen. Dann heißt es wieder, das kennen wir schon vom dritten Kapitel, er rief die 12 zu sich. Da müssen wir jetzt wieder die Ohren spitzen. Denn wenn eine Perikope mit dieser literarischen Phrase eingeleitet wird, dann heißt das immer, jetzt kommt etwas zum Thema Jüngerschaft und Nachfolge. Jetzt kommt etwas zum Thema geistliches Leben. Jetzt kommt etwas zum Thema christliches Leben, was auch uns betrifft. Und so wird auch diese Perikope hier eingeleitet mit, er rief die 12 zu sich und sandte sie aus, jeweils 2 zusammen. Was soll das bedeuten? Jeweils 2 zusammen. Nun zunächst einmal ganz menschlich, eine Aufgabe kann man zu zweit leichter ausführen, als wenn man allein unterwegs ist. Wenn die Jünger zu zweit unterwegs sind, dann können sie sich Mut zusprechen. Wenn sie vielleicht einmal irgendwo abgelehnt worden sind. Zu zweit tut man sich immer leichter als alleine. Aber es steht hier ein Bezug zum Alten Testament und der scheint mir sehr wichtig zu sein. Es geht also nicht in erster Linie um rein menschliches Zusammenleben, um eine Art kleinstes Teamwork, sondern es geht darum, dass wir im Alten Testament lesen, im Buch Deuteronomium, wenn es um ein Verbrechen oder Vergehen geht, darf ein einzelner Belastungszeuge nicht Recht bekommen, welcher Vergehen auch immer der Angeklagte begangen hat. Erst auf die Aussage von 2 Zeugen wird die Wahrheit als solche ausgesagt. Aha, das ist wichtig. Das heißt, in den Ohren der Juden wird erst etwas als wahr erkannt, wenn es von 2 Menschen gleichzeitig ausgesagt ist. Darum sendet Jesus sie zu zweit aus. Sie sollen dasselbe aussagen. Sie sollen sich nicht widersprechen in ihrer Verkündigung. Er sandte sie aus, jeweils 2 zusammen, denn wenn 2 dasselbe sagen, dann ist das in den Ohren der Juden so viel wie die Wahrheit. Er gab ihnen die Vollmacht, die unreinen Geister auszutreiben. Das haben wir gerade im dritten Kapitel auch gehört, beim Austreiben unreiner Geister. Das heißt, wenn man sich dem Bösen in der Welt widersetzt, wenn man sich den Mächten der Finsternis widersetzt, dann kann man das nicht aus eigener Macht. Da muss man sich sehr wohl auf die Macht Jesu berufen. In meinem Namen sollt ihr Dämonen austreiben. In meiner Vollmacht, in meinem Namen. Und er gebot ihnen, außer einem Wanderstab nichts auf dem Weg mitzunehmen, kein Brot, keine Vorratstasche, kein Geld im Gürtel, kein zweites Hemd und an den Füßen nur Sandalen. 2 Dinge dürfen sie mitnehmen, den Wanderstab und die Sandalen. Die sind wichtig für einen Wanderprediger, der viel unterwegs ist, auf dem heißen Sand im Orient. Der braucht zunächst einmal einen Wanderstab. Das ist nicht so ein Stab, wie wir ihn in der Hand halten, wenn wir auf den Berg raufgehen, sondern der Wanderstab diente zum Vertreiben der wilden Tiere. Wenn da eine kleine Natter, eine Wippe auf dem Weg lag, dann musste man sie beiseite schaffen. Oder wenn sich irgendwelche Tiere den Wanderprediger näherten, Hyänen und so weiter, dann musste man sie abwehren können. Und dazu brauchte man diesen Wanderstab. Und die Sandalen natürlich, bei dem heißen Sand im Orient, da braucht man einen Schutz an den Fußsohlen, nämlich die Sandalen. Wanderstab und Sandalen sind sozusagen die Insignien eines Wanderpredigers. Aber vier Dinge dürfen sie nicht mitnehmen. Und diese vier Dinge heißen: kein Brot, keine Vorratstasche, kein Geld im Gürtel, kein zweites Hemd. Warum dürfen sie diese vier Dinge nicht mitnehmen? Ist das nicht eine Schikane Jesu? Jetzt werden sie hinausgeschickt und dürfen nicht einmal Brot mitnehmen, nicht einmal ein bisschen Geld, kein zweites Hemd, keine Vorratstasche, nichts von all dem. Was bedeutet das? Nun, es hat zur Zeit Jesu auch ganz andere Wanderprediger gegeben, nämlich die von den griechischen Philosophen. Die haben also Menschenweisheit verkündet. Die sind also von Griechenland hergezogen und haben die Weisheit der Philosophen unter das Volk gebracht. Und diese Wanderphilosophen, die konnten also den Proviant für 3 Tage in ihrer Vorratstasche haben. Sie durften zwar nicht das teure Silbergeld besitzen, aber das billige Kupfergeld durften sie besitzen. Sie durften ein zweites Hemd haben und sie durften eben auch Sandalen und Wanderstab natürlich haben. Wenn Jesus diese vier Dinge verbietet, erstens einmal das Brot. Das übertrifft also die sprichwörtliche Anspruchslosigkeit der Königer, dieser Philosophenjünger, deren Nahrung nur ein Stück Brot mit Feigen und ein Wassertrunk gewesen ist. Sie dürfen keine Vorratstasche, das heißt keinen Bettelsack mit sich führen, der damals gang und gäbe gewesen ist. Sie dürfen kein Geld im Gürtel haben, nicht einmal das billige Kupfergeld. Das heißt, sie müssen einen drastischen Verzicht auf Gelderwerb haben. Es darf nicht zur Geldgier kommen. Dem will Jesus entgegenwirken. Und kein zweites Hemd. Das zweite Hemd diente nicht der Hygiene, dass man sich nach 3-4 Tagen mal umzieht, sondern das zweite Hemd war sozusagen eine Art Schlafsack, den man übergestreift hat, wenn man unterwegs gewesen ist. Für eine Nacht hat man nie eine Herberge aufgesucht, das wäre viel zu teuer gewesen, sondern man hat sich einfach unter einen Baum gelegt, dieses zweite Hemd, diesen Schlafsack übergestreift, denn im Winter, in der Nacht können die Temperaturen in Israel ziemlich weit herunterfallen, also der Unterschied zwischen Tag und Nacht kann sehr groß sein. Es kann am Tag 30 Grad haben und in der Nacht kann es nur 5 Grad sein und so weiter. Da braucht man also so einen dicken Schlafsack, den man überstreifen kann. Markus erlaubt also nur Wanderstab und Sandalen. Er möchte seine Jünger also abgrenzen von den Philosophenjüngern, die Menschenweisheit verkünden. Seine Jünger verkünden Weisheit Gottes. Da ist ein großer Unterschied. Und darum sollen sie noch bedürfnisloser, noch einfacher leben. Und das ist wichtig, auch heute für die Kirche, für die Verkündiger. Je bedürfnisloser, je einfacher der Verkündiger lebt, desto glaubwürdiger ist seine Botschaft. In den Versen 10 und 11 heißt es dann, und er sagte zu ihnen: Bleibt in dem Haus, in dem ihr einkehrt, bis ihr den Ort wieder verlasst. Sie sollen also nicht schauen, wo es uns am besten geht, sondern die sie als Erste aufgenommen haben, bei denen sollen sie auch bleiben. Wenn man euch aber in einem Ort nicht aufnimmt und nicht hören will, dann geht weiter und schüttelt den Staub von euren Füßen zum Zeugnis, geben sie. Es hat zur Zeit Jesu ein Grenzübertrittsritual gegeben. Wenn man nach Israel wieder hineingegangen ist in das Land, dann musste man die Sandalen ausziehen, man musste den Staub von den Sandalen schütteln und dann barfuß musste man hineingehen in das Land und dann erst konnte man wieder die Sandalen anziehen. Denn sogar der Staub aus dem heidnischen Ausland galt als unrein. Und wenn Jesus jetzt sagt, dann schüttelt den Staub von euren Füßen zum Zeugnis gegen sie, dann möchte er also sagen, dann sei er euch wie ein Heide. Und nun werden zum ersten Mal die 12 aktiv. Sie machten sich auf den Weg, riefen die Menschen zur Umkehr auf, trieben Dämonen aus, salbten die Kranke mit Öl und heilten sie. Hier ist der dreifache Auftrag Jesu an die Jünger und somit auch an die Kirche gegeben. Zunächst einmal die Verkündigung zur Umkehr, Frohbotschaft. Sie trieben Dämonen aus, wiederum der Kampf gegen die dämonischen Mächte der Unterwelt. Und sie salbten viele Kranke mit Öl und heilten sie. Wir dürfen das nicht so sehen, dass diese Jünger nun alle dieses Charisma der Krankenheilung gehabt hätten, sondern in der biblischen Sprache heißt Kranke heilen, jenen Menschen nahe sein, die der Hilfe bedürfen. Das ist wichtig. Und die Jünger sollten jenen Menschen nahe sein, die der Hilfe bedürfen. Um diesen Abschnitt abzuschließen, blättern wir um und lesen den Vers 30 noch dazu, der da lautet: Die Jünger versammelten sich wieder bei Jesus und berichteten ihm alles, was sie getan und gelehrt hatten. Da sagte er zu ihnen: Kommt mit mir an einem einsamen Ort und ruht euch ein wenig aus. Liebe Hörerinnen und Hörer, das ist sozusagen die biblische Begründung für einen Urlaub. Kommt mit mir an einem einsamen Ort und ruht euch ein wenig aus. Er holt sie also wieder zusammen um sich und sie dürfen ihm alles erzählen, was sie erlebt haben, dass sie jetzt vielleicht 2, 3 Wochen unterwegs gewesen sind. Und sie dürfen alles mit ihm wieder teilen. Und sie dürfen sich ausruhen, sie dürfen wieder neue Kraft schöpfen. Aber ein kleines Wörtchen ist sehr wichtig und das gilt auch für unseren Urlaub. Kommt mit mir an einen einsamen Ort. Es gibt zwar Urlaub vom Alltag, es gibt Urlaub von der Arbeit, aber es soll nie ein Urlaub sein von Jesus. Im Gegenteil, gerade im Urlaub dürfen wir vielleicht ein bisschen mehr Zeit haben für ihn als sonst während des Jahres. Kommt mit mir an einen einsamen Ort und ruht euch ein wenig aus. Wenn wir diese 6. Kapitel in einem Satz zusammenfassen, dann können wir sagen, Jesus schickt seine Jünger hinaus wie Schafe mitten unter die Wölfe. Sie sind geschützt einzig und allein von seiner Liebe, von seiner Gegenwart, von seinem Auftrag. Und sie sollen nicht an Geld verdienen und schon gar nicht an Geldgier denken, sondern sie sollen in einer großen Bedürfnislosigkeit leben. Je einfacher der Verkündiger lebt, desto glaubwürdiger ist seine Botschaft. Und die Botschaft, die sie zu verkündigen haben, ist nicht Menschenweisheit wie bei den Philosophenjüngern, sondern Gottes Weisheit ist Frohbotschaft Jesu Christi. Soweit also für heute. Ich darf Sie jetzt schon einladen für nächsten Dienstag. Da werden wir den 3. Teil unserer Sendereihe dann ausführen. Und es wird dann um die 3 Leidensvoraussagen gehen mit 3 Jüngerbelehrungen. Dies ist dann sozusagen das Kernstück unseres Themas Jüngerschaft und Nachfolge im Markus-Evangelium. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Ein herzliches Dankeschön auch an Sie, Pater Dr. Josef Weber, für Ihre Gedanken. Und damit diese nicht nur im Kopf hängen bleiben, sondern bis zum Herzen vordringen, bitten wir Sie zum Abschluss um den priesterlichen Segen.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Der Herr segne euch, er beschütze euch. Er sei immer vor euch, um euch den rechten Weg zu weisen. Er sei immer über euch, um euch zu beschützen, vor allem Bösen zu bewahren. Er sei immer hinter euch, um euch aufzufangen, wenn ihr schwach seid und strauchelt. Er sei allzeit in eurem guten Herzen. Auf die Fürsprache der allerseligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria, aller Engel und Heiligen, segne euch, beschütze euch und bewahre euch in seiner Liebe der allmächtige und allgütige Gott, der Vater und der Sohn. Und der Heilige Geist.
Amen.
Amen.
Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihr Zuhören, Ihr Nikolaus Albert.